Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg, einen schönen guten Tag. In einigen Regionen von Nordrhein-Westfalen wurden in der letzten Zeit mehrere Säuglinge geboren, die Fehlbildungen aufweisen. Und die Frage stellt sich nun, ist das Zufall oder was steckt da möglicherweise hinter? In Sachsen beginnen zur Stunde die Sondierungsgespräche für eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Wir schauen auf die gegenwärtige Stimmungslage. Und heute wurden in Berlin die Gründungsarbeiten für das Mehrreligionenhaus House of One gefeiert. Was da genau entstehen soll, das erzählen wir Ihnen heute in Deutschland heute. Nachdem in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen drei Kinder innerhalb von knapp 3 Monaten mit fehlgebildeten Händen geboren wurden, geht die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dem nun nach. Das ist nicht die einzige Stadt, die betroffen ist. Und die Frage, die stellt sich nun, ist das noch normal oder schon auffällig, jetzt bezogen auf die Häufigkeit? Die Art der Fehlbildungen weckt Erinnerungen an den Contergan-Skandal der 60er Jahre. Mein Kollege Jörg Steinkamp beobachtet das für uns, Herr Steinkamp. Welche Art der Fehlbildung wurde denn da in der letzten Zeit genau festgestellt?
Also die Fehlbildung, die bezieht sich immer nur auf einen Arm und dort ist dann immer die Hand nicht angelegt. Ansonsten geht es den Kindern gut, aber es ist wirklich so, ab dem Handgelenk ist die Hand schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Entweder links, mal rechts. Und das wurde jetzt bei diesen 3 Kindern eben in Gelsenkirchen festgestellt, die in wenigen Wochen geboren worden sind. Und ja, deswegen geht man dem so stark nach.
Es sind ja nicht nur diese 3 Fälle in Gelsenkirchen, sondern es gibt ja auch andere Städte, wo das schon beobachtet worden ist. Über welchen Zeitraum und welche Häufigkeit sprechen wir da?
Also das ist durch die 3 Fälle quasi jetzt erst bekannt geworden, aber wir sprechen auch von Fällen in Euskirchen, in Köln, im Ruhrgebiet gibt es mehrere Fälle, in Bochum, in Dorsten ist etwas aufgetaucht und die sind entweder mehrere Tage, mehrere Wochen alt, aber wir haben auch Fälle, weil es nun mal ein bekanntes Syndrom ist, das Upper Limb Syndrom nennt man diese Fehlbildung, über Zeiträume von bis zu 10 Jahren gehen die wieder zurück. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der ist im Jahr 1977 geboren, der hat auch dieses Syndrom. Aber jetzt diese Häufigkeit, das ist das Besondere und deshalb schaut man jetzt so genau da drauf.
Und wie ist das aufgefallen?
Es kommt durch eine sehr gut vernetzte Hebamme aus Köln, Sonja Leggett-Igelmund. Die treibt sich sehr, sehr agil im Internet herum und tauscht sich aus mit ihren Kolleginnen und auch Eltern. Und sie hat halt zuerst von diesen 3 Fällen in Gelsenkirchen in der vergangenen Woche gehört. Und dann hat sie sich ja mit anderen vernetzt und die Reaktion, wie sie mir sagte, die kam dann sehr, sehr prompt.
Bei mir melden sich Eltern aus ganz Deutschland, was mich sehr schockiert. Also man kann es nicht lokal auf eine Stadt begrenzen. Vielen Eltern hat man gesagt, das wäre eine Laune der Natur. Die Eltern wünschen sich auch Aufklärung für ihre Kinder. Die möchten ihren Kindern erklären, wo das herkommt. Die möchten auf jeden Fall auch andere davor schützen, dass es nochmal passiert. Und die Eltern möchten auch wissen, dass sie nicht schuld sind.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer so gesagt bekommen hat, das ist eine Laune der Natur. Und jetzt hört man, es sind auch andere, die einfach betroffen sind. Und deswegen ist der Druck jetzt auch von außen da, dass eben jetzt auch endlich mal eine Aufklärung kommt.
Ja, und was wird jetzt zur Aufklärung getan? Wie geht die nordrhein-westfälische Landesregierung damit um?
Die hat sehr, sehr schnell, empfinde ich es so, reagiert. Wenn wir mal bedenken, dass gegen Donnerstagabend, Freitagmorgen überhaupt erst darüber berichtet wurde. Und wir haben am Wochenende schon eine Mitteilung bekommen von dem Gesundheitsministerium aus Nordrhein-Westfalen, dass man sagt, wir müssen jetzt schnell herausfinden, wie viele Fälle wir überhaupt haben. Und deswegen werden alle Krankenhäuser gerade in Nordrhein-Westfalen angerufen, angeschrieben oder besucht, dass sie einfach sagen müssen, gab es bei euch auch so einen Fall, wie wir sie gerade beschrieben haben, um dann überhaupt eine Zahl zu haben. Denn das ist das Verwunderliche, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es gibt keine Statistik in Deutschland, die wirklich erfasst, welches Kind mit welcher Behinderung zur Welt kommt. Es gibt kein Gesamtregister sozusagen. Und deswegen werden erstmal NRW-weit Zahlen erhoben, um dann zu gucken, gibt es eine regionale Häufung. Denn das ist das Entscheidende, dass man sagt, das ist kein statistischer Zufall, sondern eine regionale Häufung. Und wenn die nachgewiesen ist, dann müssen wir schauen, woher kann sowas überhaupt kommen.
Ja, genau. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, was könnte dann dahinter stecken, wenn es eben nicht einfach nur zufällig ist?
Also es gibt genetische Bedingungen, die tatsächlich dazu führen, dass diese Behinderung da ist. Es gibt externe Faktoren, wie in den frühen Schwangerschaftswochen eine Infektion. Und dann kommen die entscheidenden Dinge, wo natürlich jeder Angst vor hat, Umweltgifte, äußere Einflüsse. In Frankreich gab es ähnliche Fälle, da hat man ein gewisses Pflanzenschutzmittel in Verdacht gehabt, konnte man nicht nachweisen. Aber auch im nördlichen Ruhrgebiet, da gibt es nicht nur Industrie, sondern auch viele, viele Felder. Also das wird definitiv ein Faktor sein, wo man drauf schaut.
Jörg Steinkamp zu der möglicherweise sehr ungewöhnlichen Häufung von Fällen von fehlgebildeten Neugeborenen, die jetzt in mehreren Städten und Regionen in Nordrhein-Westfalen zu beobachten waren, wie wir von der Hebamme gehört haben, auch möglicherweise bundesweit. Ganz herzlichen Dank. Zwei Wochen ist die Wahl in Sachsen nun her. Die für die CDU deutliche Verluste brachte, sie ist aber weiter die stärkste Partei im Land vor der AfD. Aber für die bisherige Koalition mit der SPD, die ihr schlechtestes Ergebnis in Sachsen einfuhr, reicht es nicht mehr. So wird also jetzt zu dritt verhandelt. Mit am Tisch sind die Bündnisgrünen, die wiederum ihr historisch bestes Ergebnis in Sachsen erzielten. Genau jetzt zu dieser Stunde beginnen die Sondierungsgespräche für eine schwarz-grün-rote sogenannte Kenia-Koalition. Ein schwieriges Bündnis, man muss sich da zusammenfinden. Über die Stimmungslage vor den ersten Gesprächen berichtet Alexandra Gerlach.
Das sind unsere Leute, die das Land.
Es sind Wortgefechte wie zuletzt in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner, die schonungslos die Gräben offenlegen, die es zu überwinden gilt, wenn CDU und Grüne in Sachsen zusammenfinden wollen. Beim Thema Klima und der Frage, ob man auf das individuelle Auto auf Dauer ganz verzichten könne, wenn es genügend öffentlichen Nahverkehr gäbe, geraten der Bundestagsfraktionschef der Grünen Anton Hofreiter und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hart aneinander.
Deswegen kann ich das auch ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wir müssten. Deshalb, ich hätte einfach einen großen Wunsch. Sagen Sie jetzt an machen und endlich handeln.
Aber man muss immer eins sagen, Hofreiter, ist ja gebellt ist ja immer schön. Es sind Ihre Leute, die verhindern, dass wir innerhalb von 5 oder 10 Jahren eine Ortsumfahrung oder eine ICE-Strecke oder eine Elektrifizierung machen.
Langwierige Planungsverfahren und umfassende Klagerechte der Bürger sowie aufwendige Umweltverträglichkeitsuntersuchungen sind aus Sicht des sächsischen Regierungschefs Hauptursache für den schleppenden Ausbau von Radwegen und Bahnstrecken. Aus Sicht der Grünen wird zu wenig in den öffentlichen Nahverkehr investiert.
Wenn wir der Meinung sind, dass diese Verkehrsträger ökologisch notwendig sind, Radwege und Eisenbahn, dann muss man auch an der anderen Stelle jetzt mal springen.
Und das sind unsere Leute, die das Land regieren, und das sind unsere Leute, die in Sachsen sie daran hindern zu handeln. Ich wusste nicht, dass wir so mächtig sind.
Die Klima- und Verkehrspolitik sind von grundlegender Bedeutung für den bevorstehenden Strukturwandel in den Braunkohlegebieten der Lausitz. Bis 2038 soll dieser vollendet sein, nach dem Willen der Grünen noch eher. Die CDU will primär den Ausbau der Infrastruktur und Forschungslandschaft fördern, außerdem Unternehmen anwerben, die in der Region neue Arbeitsplätze schaffen sollen. Die SPD sieht ihre Rolle als soziales Gewissen in einer neuen Landesregierung. Die Grünen stellen die Klimapolitik in den Vordergrund. Ob technische Innovation oder Sanktionen helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen, wird heftig diskutiert. Verbote jedenfalls würden die Bürger in den ländlichen Regionen frustrieren, meint CDU-Regierungschef Kretschmer und lanciert einen kantigen Angriff auf den vielleicht künftigen grünen Regierungspartner.
Der Verbraucher und der Markt entscheidet, und dass wir hier nicht Volkserzieher spielen, das ist für die Grünen schwer zu ertragen, aber das ist so.
Der heftige Schlagabtausch im Fernsehen dürfte heute zum Auftakt der ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, Bündnisgrünen und der SPD zumindest atmosphärisch eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist allen Beteiligten klar, was auf dem Spiel steht. Ministerpräsident Kretschmer kündigte vor den Gesprächen per Twitter an, sich von der Bundespolitik nicht beeinflussen zu lassen. Er wolle eine Sachsen-Koalition aus Sachsen heraus für Sachsen.
Wir sind uns einig, dass wir in diese Gespräche gehen wollen mit SPD und Grünen. Uns geht es darum, diesem Land eine stabile Regierung zu geben.
Doch ganz so einfach dürfte das nicht werden. Viele in der sehr konservativ geprägten Sachsen-CDU hegen Vorbehalte gegen die, wie es im Wahlkampf immer wieder hieß, ideologiegetriebene Verbotspartei der Grünen. Und auch für die Grünen selbst ist das angestrebte Regierungsbündnis in Sachsen keine Liebesheirat. Schon am Wahlabend hieß es, ein Weiter-so könne es mit den Grünen in der Regierung nicht geben. Entsprechend lange dauerte die Diskussion im Landesparteirat der Sachsen-Grünen, bis Spitzenkandidatin Katja Mayer mit dieser klaren Botschaft vor die Presse treten konnte.
Wir haben natürlich sehr intensiv miteinander diskutiert und der Landesparteirat hat einstimmig beschlossen, dass wir Sondierungsgespräche gemeinsam mit der CDU und der SPD aufnehmen werden.
Das erste Zusammentreffen an diesem Nachmittag wird aller Voraussicht nach ein vorsichtiges Abtasten der Schnittmengen in den politischen Kernthemen sein. Thematische Minenfelder gibt es reichlich, vor allem bei den Umwelt- und Bildungsthemen sowie im Polizeirecht. Insgesamt werden sich 30 Verhandler aus den drei Parteien gegenüber sitzen, 16 Männer und 14 Frauen. Wie lange sie brauchen werden, um ein tragfähiges Regierungsbündnis auszuhandeln, ist offen.
Alexandra Gerlach zur Stimmungslage in Sachsen. Die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, Grünen und SPD haben gerade begonnen. In Berlin wird ab heute das House of One gebaut, ein Mehrreligionenhaus. Auf der Baustelle gibt es eigentlich im Moment noch nicht so viel zu sehen. Sand, Zäune und Bagger hauptsächlich. Und es werden heute die ersten 70 Pfähle eingerammt. Aber obwohl jetzt noch nicht einmal ein Grundstein gelegt wurde, gab es schon eine Feier mit Vertretern von allen drei großen Religionen und dem Berliner Bürgermeister Michael Müller. Und mit dabei war auch mein Kollege Sebastian Engelbrecht. Herr Engelbrecht, wo ist denn eigentlich dieses House of One genau?
Ja, es befindet sich auf einem Platz, der kaum bekannt ist, auf dem Petriplatz in Berlin-Mitte, wo sich vor 800 Jahren die Doppelstadt Berlin und Köln befand und diese dort gegründet wurde. Hier stand bis 1964 die Petrikirche, eine Ruine der Petrikirche, eine der ältesten Kirchen der Stadt. Und das House of One entsteht also an der Leipziger Straße zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz an einer sehr zentralen Stelle an der Bundesstraße 1, die von Köln nach Frankfurt an der Oder führt.
House of One, also wenn man das übersetzt, das Haus des einen, das ist ja, wie ich schon eingangs sagte, ein Mehrreligionenhaus. Was soll denn da mal passieren, wenn es fertig ist?
In erster Linie ist es natürlich ein Ort des Gebets für die drei monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam, für das getrennte Gebet, aber auch für das gemeinsame Gebet. Und der Berliner Rabbiner Andreas Nachama formulierte es heute so.
Wenn Juden und Christen und Muslime also wirklich hingebungsvoll unter einem Dach beten, dann können wir nicht nur den gottgefüllten Raum unseres eigenen Gebets, nicht nur den des Nachbarn, sondern auch den von uns allen gottgefüllten Raum erleben. Wir können den Namen Gottes gemeinsam nahe kommen mit euch in den anderen Gebetshäusern im House of One. Und das ist das, was wir wollen.
Es geht auch um eine interreligiöse Bildungsarbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schülerinnen und Schülern. Da ist die Nachfrage in Berlin sehr groß. Es gibt da jetzt schon 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem Bereich jetzt schon arbeiten, die Unterricht an Schulen oder Innenräumen des House of One, in provisorischen Räumen, jetzt schon erteilen. Da sollen Vorurteile abgebaut werden. Da soll die jeweils andere Religion kennengelernt werden. Und das House of One soll dem Frieden in der Stadt und in der Welt dienen. Pfarrer Gregor Hoberg von der evangelischen St. Petri, St. Marien-Gemeinde hat es so gesagt.
Wir können beten und uns für den Frieden einsetzen. Wir Vertreter dreier Religionen können gemeinsam ein Haus errichten. Erstmalig mit Synagoge, Moschee, Kirche und einem für alle offenen vierten Raum unter einem Dach. Auf diese Weise können wir mit unserem Glauben Segensvolles bewirken.
Das Konzept ist also der Prozess und deshalb wurde auch heute schon vor der Grundsteinlegung der Beginn der Gründungsarbeiten begangen, gefeiert. Wurde damit begonnen, 70 Pfähle in den Boden zu rammen. Und das Prozesshafte dieses Ortes soll sich auch in der Architektur niederschlagen. Den Wettbewerb um den Bau des House of One hat das Architekturbüro Kühn-Malvezzi aus Berlin gewonnen. Das Haus soll aus gelben Ziegeln gemauert werden, soll 1 Meter dicke Mauern haben, wohl auch aus Sicherheitsgründen. Die Betonstürze bleiben aber sichtbar. Es soll, so der Architekt Wilfried Kühn, ein sichtbarer Rohbau werden.
Jetzt haben wir gerade die beiden Vertreter des Judentums und der evangelischen Kirche gehört. Welche Muslime stehen denn für dieses Projekt?
Der Mann, der führende Vertreter der Muslime ist bei dem Projekt, ist Imam Kadir Sanchi vom Forum für interkulturellen Dialog. Und dieses Forum gehört zur weltweiten Gülen-Bewegung innerhalb des Islam. Ehrenvorsitzender dieser Bewegung ist der türkisch-amerikanische Prediger Fethullah Gülen, der ja bei dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Ungnade gefallen ist. Seit dem Putschversuch im Juli 2016 gilt Gülen ja als Staatsfeind in der Türkei. Ganz egal, ob es diese latente Unsicherheit gibt bei der Gülen-Bewegung, der Imam Sanchi hat sich mit dem House of One und seinen Partnern Großes vorgenommen.
O Herr, lasse das House of One einer der Friedenssymbole dieser Stadt werden. Erlaube uns, das neue Berlin mitzuprägen. O Gott, lasse uns helfen, Berlin zu der Friedenshauptstadt der Welt zu werden. Amin.
Soweit Imam Sanchi mit seinem Gebet heute.
Und welche Rolle spielen Nichtchristen?
Im House of One soll es ja 3 Gebetsräume geben, einen christlichen, einen jüdischen, einen muslimischen und darüber hinaus einen Ort der Begegnung, einen vierten Raum. Und in diesem vierten Raum sollen sich nicht nur die Religionen untereinander begegnen, sondern auch Menschen von außen, nicht religiöse Menschen, sollen da zum Dialog eingeladen werden. Und diese Idee gefällt dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, besonders gut. Er sagte heute auf der Baustelle:
Es ist wunderbar zu sehen, dass Christen, Muslime, Juden unter einem Dach ihre Religion leben können, ihre Religion vermitteln können, aber dass es dann auch einen gemeinsamen Begegnungsraum gibt. Ein Raum wird das sein, der andere einlädt, vielleicht auch noch aus anderen Glaubensrichtungen oder Menschen, die noch keinen Zugang zu einer Religion, zu Gott gefunden haben. Sie alle sind hier eingeladen. Sie alle sollen sich hier eben auch begegnen und miteinander und voneinander lernen.
Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin.
Wie wird denn das Ganze finanziert?
Ja, die Kosten sind nicht ganz gering. Sie belaufen sich auf 47,2 Millionen Euro. Und die wichtigsten Geldgeber sind das Bundesministerium des Innern, das Land Berlin und private Spender. Bislang sind 30 Millionen Euro für den Bau schon bewilligt worden von diesen staatlichen Einrichtungen oder als Spende eingegangen.
Und wann wird das voraussichtlich fertig sein?
Das wird mehrere Jahre dauern, hat heute der Architekt gesagt. Bisher wissen wir nur, dass die Grundsteinlegung im April stattfinden soll, an einem Tag, an dem auch der Lessing-Parabel Nathan der Weise gedacht wird, die an diesem Jahrestag im April in Berlin viele Jahrhunderte vorher uraufgeführt worden ist.
Sebastian Engelbrecht, über eine feierliche Grundsteinlegung können wir noch nicht mal sagen, sondern es waren der Beginn der Gründungsarbeiten des Mehrreligionenhauses House of One in Berlin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Bayern gibt seit August Bildungschecks für Weiterbildung aus. Wie läuft dieses Modell an? Dieser Frage gehen die Kollegen von Campus und Karriere gleich nach den Nachrichten nach. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.